Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen, darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitbrüder, die Bergpredigt ist das Grundgesetz der Kirche, so wie in den Grundgesetzen und Verfassungen der Staaten, so steht im Grundgesetz der Kirche in der Bergpredigt alles, was für uns wichtig ist, was zum Grundbestand gehört, was uns auszeichnen und ausmachen soll. In der Bergpredigt wird zweimal und sehr ausführlich über das Gebet gesprochen. Kein anderer Grundrechtsartikel, nicht das Fasten, nicht das Verzeihen und Vergeben, die Bruder-, Schwester- und Feindesliebe, die Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit und die goldene Regel, die wir eben zum Schluss gehört haben, wird so ausführlich behandelt wie das Beten. Im 6. Kapitel des Matthäus-Evangeliums gibt Jesus Anweisungen, wie Christen beten sollen. Beten darf keine Showveranstaltung sein, nicht pharisäisch und bigott, kein Plappern, wie es die Heiden tun. Vertrauensvoll und hörbereit auf Gott soll das Beten sein. Und dann übergibt Jesus das Urgebet der Christenheit, das Vaterunser, mit den Worten: So sollt ihr beten. Das Vaterunser ist Maß und Richtschnur all unseres Betens. Und im 7. Kapitel, wir haben es eben gehört, wird uns die Pflicht auferlegt: Bittet, klopft an, mit der Ermutigung, es vertrauensvoll zu tun, denn Gott weiß, was wir brauchen, und er gibt uns Gutes. Beten ist Pflicht. Gott rügt die, die nicht beten und bitten. Im Psalm 50 sagt er seinem Volk: Nicht wegen deiner Brand- und Schlachtopfer rüge ich dich. Ich rüge dich, weil du nicht bittest. Wörtlich: Ruf mich an am Tag der Not, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Und die heutige Lesung aus dem Buch Esther und das Evangelium aus der Bergpredigt unterstreichen die Pflicht zu beten und sind Einladungen, besonders das Bittgebet zu pflegen. Ruft mich an am Tag der Not. Wir haben derzeit viele Nöte. Der Krieg in der Ukraine ist eine furchtbare Not, furchtbar im wahrsten Sinn des Wortes. Er tötet und zerstört und versetzt Millionen Menschen in Furcht und Schrecken. Er treibt Tausende in die Flucht, vor allem Frauen und Kinder. Er zerstört Schöpfung und Zukunft in der Ukraine und weit darüber hinaus, in Europa und weltweit. Ruf mich an am Tag der Not, auch in der Not der Corona-Pandemie, die nicht vorbei ist und welche langzeitschädlichen Folgen die Pandemie haben wird in den Seelen der Menschen, aber auch in der Wirtschaft. Das wissen wir alles noch nicht. Ruf mich an in der Not, auch du Kirche, die du so verwundet und geschwächt bist durch Missbrauch, Fehlentwicklungen, Reformstau. Ich will dir ja helfen, damit du mich ehrst und mir dienst, sagt Jesus uns. Ruft mich an in all euren Nöten. Ich will euch retten und ihr werdet mich ehren. Aber wir rufen Gott oft nicht an. Solange wir meinen, alles selbst regeln zu können, mit unserer Wissenschaft und Technik, mit unserem Verstand und unserem Vermögen, solange es uns gut geht und Gott ein guter Mann ist, brauchen wir das Beten nicht. Erst, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wir nicht weiter wissen, unsere Möglichkeiten am Ende sind, dann rufen wir Gott an und schreien zu ihm. So aber machen wir Gott zu einem Deus ex machina, zu einem Maskottchen und Talisman. Das ist aber Gott nicht. Und das ist kein Beten, wie Gott es will. Beten meint immerzu, zu jeder Gelegenheit, zu jeder Stunde und jeden Tag, alles mit Bitte und Dank vor Gott hinzutragen, was unser Leben bewegt. Betet ohne Unterlass, schreibt Paulus den Thessalonichern. Das muss konkret sein. So gehen wir zu Gott hin und in ihn ein, leben und wirken wir aus ihm. Kirche ist eigentlich Gemeinschaft von Betenden oder anders formuliert, ohne Gebet und ohne Betende gibt es keine Kirche. Kirche besteht aus Betenden. Wenn das Zweite Vatikanische Konzil sagt, dass Kirche Gemeinschaft mit Gott und untereinander ist, der erste Satz der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, und wenn es im ersten Kapitel der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes heißt, dass die Jünger Christi an Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen teilnehmen, dann ist genau das gemeint. Gemeinschaft mit Gott haben wir durch unser Beten und heilsame Gemeinschaft untereinander haben wir, indem wir miteinander und füreinander beten. An Trauer und Angst der Menschen nehmen wir teil durch unser Beten, das selbstverständlich zur Tat wird, der Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft. Das Gebet stärkt Freude und Hoffnung im Alltag des Lebens. Und zur Erneuerung der Kirche, die wir brauchen, gehört die Erneuerung des Gebetes, das persönliche Gebet, das Morgengebet, jeden Morgen, die Gebete vor und nach dem Essen, das Gebet am Abend. Erneuerung der Kirche wird es nicht geben, wenn wir nicht den Gottesdienst am Sonntag wieder zur guten Gewohnheit an jedem Sonntag machen. Eine Erneuerung der Kirche braucht die Erneuerung der Sakramentenfrömmigkeit, der Taufe, der Firmung, der Eucharistie und aller Gottesdienste, auch des Ehesakramentes und der Krankensalbung. Kirche sind wir alle und Erneuerung muss bei jedem beginnen. Und wir, die Bischöfe, Priester, Diakone, unsere pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, müssen zuerst Experten im Gebet sein, sowie Lehrmeister und Lehrmeisterinnen des Betens. Der heilige Ambrosius hat im 4. Jahrhundert in seinem Buch über den geistlichen Dienst De Officiis geschrieben: Wenn du einem Menschen das Beten gelehrt hast, dann hast du alles Gute, was du ihm tun konntest, für ihn getan. Beten, lernen und lehren, es zum Habitus des Lebens zu machen, das ist nicht einfach, aber möglich. Wenn man es gelernt hat und täglich ohne Unterlass vollzieht, dann ist es erlösend und wohltuend für das ganze Leben. Der betende Mensch spürt jeden Tag, jede Stunde die Geborgenheit, die der Glaube an den guten Gott schenkt. Ihm wird jeden Morgen die Hoffnung neu, dass der Tag gut wird, trotz aller Ängste und Befürchtungen. Im Beten spürt er, dass es Zukunft gibt, dass es gut weitergeht, dass es schöne Aussichten gibt und am Ende den Himmel, weil es Gott gibt. Er spürt auch im Beten tagtäglich, dass es sich lohnt, sich für das Gute durch Nächstenliebe, durch Versöhnung, durch Einsatz für den Frieden nah und fern einzusetzen. Das Gebet entmachtet uns nicht, sondern ermächtigt uns. Es nimmt uns nicht die Verantwortung, sondern macht uns verantwortungsvoll. Es macht uns nicht gleichgültig, sondern sensibel und engagiert. Das Gebet lässt uns schreien zu Gott in unseren Nöten. Hört aber dabei den Schrei Gottes an uns. Mach dies und jenes, mach dich auf, pack an, tu, geh voran. Gott ist der liebe Gott, aber nicht der oberste Gutmütige. Er kritisiert die Aggressionen und Gewalttaten, unsere eigenen und die aller Menschen auf der ganzen Erde. Er verurteilt Machtmissbrauch, besonders an Kindern, Jugendlichen, Frauen. Der liebe Gott straft auch, nicht aus Rache, sondern damit Unrecht gesühnt wird und Abwegige wieder in die Spur kommen. Er toleriert unsere Freiheit und führt trotzdem zum Guten, zu seinem Ziel. Dabei bleibt er immer der ganz andere, der Unbegreifbare, totaliter aliter, der total andere. Und wir können seiner nicht habhaft werden. Wir dürfen aber an ihn glauben. Si comprehendis non est Deus, hat Augustinus geschrieben. Wenn du ihn begreifst, ist es nicht Gott. Die Fastenzeit, Schwestern und Brüder, hat einen dreifachen Sinn. Beten, dann fasten. Und das meint das Überflüssige und Schädliche abtun, um das Gebotene und Nützliche zu tun. Und in Werken der Liebe das Gute zu praktizieren. Lernen wir, üben wir das Beten. Es ist Voraussetzung auch für die richtige, vernünftige Lebenseinstellung, für das Fasten. Und Voraussetzung auch, das Gute zu tun. Ruf mich an, dann rette ich dich und du wirst mich ehren. Bitte uns der Herr, bittet, dann wird euch gegeben. Das verspricht er uns. Amen.